Vom Getriebenen zum selbstbestimmten und freien Unternehmer. Erfolgsrhythmus, der Podcast von und mit Martin Müller.
Ja, das bin ich.
100% Unternehmer, Abenteurer und Guide. Erfolgsrhythmus.
Herzlich willkommen im Podcast Erfolgsrhythmus. Roman Kreuzer aus Tuttlingen, Freiburg, Konstanz. Wo bist du genau zu Hause, Roman?
Danke, Martin, für die Einladung heute zu dir im Podcast. Momentan wohne ich in Freiburg. Ursprünglich komme ich aus Geising, das ist auch nicht so weit von Schaffhausen. Und bin auch oft in Konstanz, also eigentlich im süddeutschen Raum, gut verteilt.
Gut. Wie kommt es, dass du so diese drei Standpunkte oder dass du an diesen drei Standpunkten bist in deinem Leben?
Also momentan ist es einfach so, dass ich den meinen Mittelpunkt jetzt habe in Freiburg zum Leben. Aber durch die Hochschule in Konstanz, wo ich auch im letzten Jahr, also die letzten zwei Jahre auch noch dort war als wissenschaftlicher Mitarbeiter und jetzt dann auch im letzten Semester als Dozent, gab es eben immer die Sache, dass ich von Konstanz nach Freiburg gependelt bin, um dort eben das Projekt zu initiieren, über das wir heute wahrscheinlich sprechen werden.
Kommen wir noch drauf. Genau. Was machst du beruflich beim Lebensmittelpunkt in Freiburg?
In Freiburg habe ich eine Webdesignagentur, Webarchitekten. Und genau, das ist das, was ich im letzten Jahr eigentlich vorangetrieben habe, um eben mein eigenes Unternehmen zu gründen, was sich eben damit auseinander befasst, Branding zu machen für mittelständische Unternehmen oder auch für Coaches, Berater, die eben ihren Online-Auftritt gestaltet haben möchten, also wirklich von der normalen Webseite über dann auch zu Paid-Ads, also wirklich Meta-Ads zu schalten, um sie eben sichtbar zu machen und eben auch im mittelständischen Bereich Mitarbeitergewinnung oder eben Neukundengewinnung anzukurbeln, genau.
Du hast mal in Schaffhausen sogar gelebt, habe ich erfahren.
Auch das, genau.
Also ich könnte auch da Schweizerdeutsch reden, er wird es auch verstehen, aber wir machen Hochdeutsch.
Genau.
Genau, was hast du in Schaffhausen gemacht?
In Schaffhausen habe ich als Architekt gearbeitet.
Hast du das ursprünglich gelernt?
Genau.
Also ich glaube in Deutschland studiert,
genau.
Oder? Genau. Was hat dich dazu bewogen, von den Häusern weg in den PC zu wechseln oder an den PC zu wechseln?
Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen schlussendlich. Mhm. Also meine normale Karriere war das Architekturstudium, klassisch. Und das habe ich dann beendet in Konstanz und bin dann eben, das war zu Zeiten von Corona, bin ich dann in die Schweiz gegangen, zu einem bekannten Büro auch hier im Umkreis Dost Architektur. Dort habe ich knappe zwei Jahre lang gearbeitet, bevor ich dann eben gesagt habe, ich möchte meinen eigenen Weg wieder weitergehen und bin dann wieder an der Hochschule gelandet schlussendlich. Mhm. Das ist vielleicht mal die Kurzfassung.
Gut. Was hast du an der Hochschule gemacht? Hast du Architektur weitergegeben oder warum wieder zurück an die Hochschule?
Ja, das ist, also vielleicht genau. Man muss jetzt echt mal ein bisschen ausholen, sonst ist es schwierig zu verstehen.
Du darfst
genau.
Ausholen, für das
also
nutzt
im Endeffekt
die Zeit.
Ist es so, ich habe meinen Master an der Hochschule in Konstanz gemacht und dort hatte ich Unterricht bei Professor Stefan Krötsch. Das ist ein Professor, der ist für die Baukonstruktion zuständig in Konstanz und er hat sich auch mit Bambusarchitektur beschäftigt. Also der hat in seinem Leben sehr viele Projekte gebaut, vor allen Dingen im globalen Süden, unter anderem eben auch mit Bambus. Mhm. Und dieses Material hat mich so fasziniert in der Zeit, dass ich eigentlich so die zweite Hälfte meines Studiums dann diesem Material gewidmet habe, vor allen Dingen dann in meiner Masterthesis und dort nach einer Lösung gesucht habe, wie man es eben schafft mit dem Material Bambus. Mhm. Im globalen Süden es zu schaffen, mehrgeschossigen Wohnraum zu schaffen für eben die ärmere Gesellschaft dort, genau.
Globaler Süden.
Globaler Süden, Afrika.
Also nicht Baden-Württemberg.
Nicht Baden-Württemberg, weil da wächst eben kein Bambus, sondern eben, da haben wir das Holz oder hier bei uns, sondern wirklich eben im globalen Süden. Also es gibt wie so einen Gürtel einmal um die Erde. Mhm. Das ist also da, wo der Äquator ist. Und der Speckgürtel vom Äquator ist eigentlich auch der Bambusgürtel. Mhm. Und auch bekannt als Bamboo Belt, also aus dem Englischen. Und dort wächst eben dieser Bambus. Also man kennt es ja vor allen Dingen aus China. Und das Gleiche gibt es eben auch in Afrika und das Gleiche gibt es auch in Lateinamerika.
Warum Bambus?
Warum Bambus?
Warum Bambus und nicht jetzt Eichenholz von unseren? Was hat der Bambus für eine Zukunft, sage ich jetzt mal? Oder?
Der Bambus hat eine Zukunft, da er quasi kaum genutzt ist, wirklich als Baumaterial in diesen Regionen, um eben kostengünstigen Wohnungsraum zu erschaffen. Das war der Antrieb schlussendlich. Gut.
Von der Nachhaltigkeit her greife ich jetzt genau, zuvor. Du kannst auch sagen, ich greife viel zu früh. Nee, kommt nachher noch.
Also von der Nachhaltigkeit her natürlich, klar. Aber es ist einfach eine, also wir gehen ja immer davon aus, also in der Architektur sind wir ja mittlerweile auf dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass wir mit biogenen Baustoffen bauen. Also das heißt, in unseren Regionen Holz, oder? Mhm. Und eben in anderen Regionen, wo etwas anderes wächst, ist es Bambus. Mhm. Bambus ist eben ein sehr schnell wachsender Rohstoff schlussendlich, mit dem man enorm kostengünstig eben auch Wohnungsraum erschaffen kann, mhm, oder auch andere Gebäude, mhm, genau.
Also auf das wollte ich hin, das schnell wachsende Rohstoff.
Genau. Oder?
Gibt ja auch heute Betriebe für Hackschnitzelheizungen. In Deutschland wird das ja schon angepflanzt, weil wir der Rohstoff Holz, der wird ja immer knapper. Genau. Wir haben ja heute auch in unserem Breitengraden noch genug Holz, aber irgendwann wird das sicher auch noch knapper werden, diese Ressource, oder?
Auch das ist ein Thema natürlich, Bambus in Europa. Also selbst, mhm, dort gibt es schon die ersten Anstrebungen, auch in Europa mehr Bambus zu pflanzen. Aber eben mein Ziel war einfach zu sagen, okay, ich hab diesen Baustoff, der hat mich so fasziniert. Mehr dahinter hat mich eigentlich noch fasziniert, was Professor Stefan Krötsch damals für Projekte vorgestellt hat, die eben auch mit einem sozialen Impact immer verbunden, mhm, waren. Zum Beispiel hat er auch ein Krankenhaus gebaut oder eben eine Handwerksschule, wo dann eben die Leute vor Ort ein Handwerk lernen konnten. Und dieses, irgendwie hat es für mich, dadurch habe ich irgendwie gelernt oder gesehen, das eine ist halt das, was wir hier in Europa machen, oder? Und wie wir leben und wie wir bauen und alles Mögliche. Aber für mich war immer auch so, gute Architektur kann auch günstig sein und kann auch für jeden da sein. Und das war immer so dieser Ansporn, auch zu sagen, mit diesem Bambus einfach was zu machen, mhm, genau.
Das ist ja das eine, der Bambus, oder? Aber warum gehst du in den globalen Süden und dort ist ja auch, ich sage jetzt mal, finanziell nicht so viel zu holen.
Nee, da ist gar nichts.
Also du würdest hier ja viel mehr verdienen, wenn du dich jetzt vielleicht auch selbstständig machst, wenn du den Mut hast, und ich glaube, den hättest du auch, kreativer Architektur anzubieten. Da würdest du ja viel mehr Geld verdienen.
Ja, mich hat Architektur nie gereizt, aus monetären Gründen schlussendlich. Also, mhm, für mich war es damals so, vielleicht auch muss man da ein bisschen ausholen, einfach zu sagen, also ich hatte einen wunderschönen Job hier, mhm, in Schaffhausen, oder? In einem, mhm, super renommierten Architekturbüro, mhm, und ich hatte eigentlich alles. Ich hatte da tolle Projekte, ein tolles Team und es war eigentlich alles da schon. Also direkt nach dem Studium in einen Traumjob reingekommen und da war ich dann. Aber für mich war immer klar oder in meinem Kopf, dadurch, dass ich diese Masterthesis auch gemacht habe, eine andere große Leidenschaft von mir ist Segeln. Mhm. Und in meinem Kopf war eigentlich immer diese große Vision oder ist diese große Vision, ich möchte um die Welt segeln und gleichzeitig eben dort, wo man um die Erde segeln kann, das ist eigentlich so dieser gleiche Weg, wo auch der Bambus wächst und dort möchte ich diese Bambushäuser bauen. Das ist, mhm, so diese, vielleicht auch irgendwo dieser naive Grund, für den ich losgegangen bin, aber gleichzeitig auch das, was ich jetzt, wo ich dran bin und was ich, mhm, eigentlich immer Step by Step mehr auf die Wege bringe. Das mit dem Segeln hat dann nicht ganz geklappt erst. Da sind viele Dinge schiefgelaufen. Da ist der Motor kaputt gegangen und das Boot gibt's noch, aber ich bin immer noch nicht losgesegelt. Und manchmal, wie es halt so im Leben ist, ne, manche Sachen, wo du denkst, sie kommen früher, kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt und dafür kommt wieder das andere. Mhm. Und so ist es mir dann ergangen. Ich habe dann einfach gesucht nach etwas, also ich musste dann ja umdisponieren. Also das heißt, ich war nicht mehr im Angestelltenverhältnis und habe dann überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Dann bin ich wieder zurück an die Hochschule für Forschungsprojekte. Da ging es um ein Reuse-Projekt. Also jeder kennt wahrscheinlich auch in der Schweiz den Bahnhof Stuttgart 21. Mhm. Und der kann man jetzt halten von ihm, was man möchte. Schlussendlich darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich darum, um die Schalelemente von diesem Bahnhof. Das sind ja diese Kelchstütze mit diesen organischen Formen. Und wir haben diese Schalelemente genommen, weil diese sonst eben einfach im Sondermüll gelandet wären, haben wir die genommen und haben daraus wieder Reallabore erschaffen, also kleine Testräume gebaut mit diesen, um tragende Bauteile eigentlich zu erschaffen in diesem Reuse-Gedanke.
Okay.
Und das ist uns gelungen. Also das erste Projekt, das steht jetzt in Ingersheim, das ist in der Nähe von Stuttgart.
Ja.
Das hat jetzt auch einen internationalen Architekturpreis gewonnen, wo wir sehr stolz drauf sind schlussendlich. Und so ist das Ganze wieder ins Laufen gekommen. Und so habe ich die Connections eigentlich zu der Hochschule gehalten und bin dann eben immer wieder weiter mit meinem Bambus-Thema gegangen, bis ich dann vor einem Jahr, es ist jetzt genau ein Jahr her eigentlich, als ich mit dem Gründer von der NGO Changeless, mit Joao Heb, zusammensaß, den ich getroffen habe auf einem Seminar, wo wir darüber gesprochen haben oder wo ich darüber gesprochen habe, was meine Vision ist, und hat gesagt, weißt du was, Roman, wir müssen uns mal treffen. Ich bin gerade dabei, eine NGO aufzubauen in Tansania und kann man da auch mit Bambus bauen? Ich so, ja klar, da kann man auch mit Bambus bauen. Und so ist eigentlich diese Grundidee, die ich habe, also die ich ja eigentlich auch schon in der Schublade habe von dem mehrgeschossigen Bambusbau.
Mhm. Ist voll aus Holz oder hat der noch Betonelemente dazwischen? Oder wie muss ich mir das hier vorstellen? Ist das voll Bambus, also nur mit Bambus?
Nee.
Das ist eine Mischform? Oder wie?
Es ist im Endeffekt, kommt drauf an. Also das heißt zum Beispiel die Dachkonstruktion, das ist nur aus Bambus. Mhm. Aber das ist genau der Punkt eigentlich, wenn es ins Mehrgeschossige geht, haben wir immer das Problem von der Aussteifung und auch nachher von der Schwingung, ne, im Gebäude. Also dass eine Geschossdecke schwingt ja. Und das, was man eben im modernen Holzbau macht, also zum Beispiel Holzbetonverbund und eben da eben auch wieder zum Professor Stefan Krötsch, der auch den mehrgeschossigen Holzbauatlas geschrieben hat in Deutschland, alles Mögliche, diese Connections quasi zum Bambus zu finden. Ja. Und darum ging es eigentlich auch in der Masterthesis zu sagen, wie könnte man das auf den Bambus übertragen, also aus Holzbetonverbund eine Bambusbetonverbunddecke zu entwerfen oder zu konstruieren, die nachher auch funktioniert, wo es möglich ist, mit ganz wenig Beton schlussendlich Geschossdecken zu bauen, die nachher auch als die Aussteifung vom Gebäude übernehmen können und eben auch die Schwingung in den Griff bekommen etc. und auch den Brandschutz schlussendlich.
Ja.
Und tatsächlich ist es uns gelungen, also wir haben jetzt auch Tests gemacht und dass es jetzt nicht durcheinander kommt, aber ein bisschen in Vorblick, diese Decken werden wir jetzt auch in Tansania bei dem Projekt, was wir jetzt starten, in anderthalb Wochen einsetzen tatsächlich.
Der Mensch, Roman, wo nimmt er die Kreativität her? Du lächelst immer und ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, er hat so von seinen Missgeschicken oder von den Anläufen, die nicht so gelungen sind, gesprochen, und hat immer ein Riesensmile auf dem Gesicht. Immer. Auch wenn jetzt es negativ läuft, jetzt schon wieder. Du lachst immer und du bist immer so extrem fröhlich. Wo nimmst du diese Inspiration her, damit du die Fröhlichkeit trotz vielleicht schlechten Erfahrungen wieder hervorbringen kannst? Auch du strahlst es ja auch extrem aus.
Naja, schlussendlich ist es immer, wie du es siehst. Ne? Also du kannst ich nenne es immer, es ist ein Ereignis und jetzt kannst du es negativ oder positiv bewerten für dich selber. Mhm. Und am Ende des Tages ist es immer das Gleiche wieder. Mhm. Es ist also alles so,
Ereignis können wir nicht beeinflussen, aber das Erlebnis dazu, das können wir sehr wohl beeinflussen.
Exakt. Oder? Also natürlich hat man dann einen gewissen Struggle, oder? Dann kommen finanzielle Themen auf, die man wieder irgendwie in den Griff kriegen muss. Es ist ein Auf- und Abschluss endlich. Mhm. Aber ich habe wirklich versucht, und das habe ich auch für mich gelernt in den letzten Jahren, es bringt ja nichts. Also es bringt ja jetzt nichts, sich da quasi, wenn irgendwas schief geht oder auch gewaltig schief geht, sich da dann da stehen zu bleiben, weil irgendwo anders öffnet sich eine Tür und irgendwann, umso mehr Probleme man, glaube ich, hat, habe ich so das Gefühl, umso mehr wächst du selber daran und umso mehr kannst du das dann auch handeln und dann sind vielleicht so Probleme, die von einem Jahr noch für dich ein Riesenproblem waren, für ein paar Tage oder für mehrere Wochen, wird es halt so Normalität und dann kann man das eigentlich ganz gut so.
Du lernst damit umzugehen, oder?
Umzugehen, genau.
Genau. Und man sagt ja oft, mach doch kein Problem draus.
Genau,
für mich ist das gar kein Problem, wo für dich die Welt zusammenbricht.
Und absolut,
so ist ja immer auch die Sichtweise, die man hat, oder? Nein, ich finde das erstrebenswert, wenn ich das so sagen darf. Deine Fröhlichkeit, auch über negative Sachen, doch diese Fröhlichkeit beizubehalten. Aber als Architekt musst du ja immer wieder Inspiration erfahren, denke ich. Du musst inspiriert werden. Wo holst du die Inspiration her? Sag jetzt nicht bei deiner wunderhübschen Frau.
Also bei der Architektur ist es wirklich für mich so, das ist auch so das wird dem einen oder anderen Architekt nicht gefallen, was ich da zu sagen habe. Für mich ist das ist die Architektur an sich. Ich habe das für mich durchgespielt schlussendlich. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der beste Architekt bin. Mhm. Niemals. Mhm. Aber ich für mich verstehe, welche Dinge muss ich zusammenbringen, damit gute Architektur entstehen kann. Also wie jetzt zum Beispiel das Projekt, was wir jetzt eben machen, was wir im letzten Jahr mit den Studierenden der Hochschule in Konstanz entwickelt haben. das stammt ja nicht aus meiner Feder, sondern das ist ja quasi von den Studierenden. Und wir haben, also ich als Dozent und Stefan Krötsch als Professor, wir haben ihnen die Tools an die Hand gegeben, das Wissen vermittelt, damit sie in der Lage sind, sich da reinzudenken und das zu entwerfen schlussendlich. Und so ist für mich eigentlich der Zweck der Architektur, jetzt nicht die nächste Ego-Architektur zu erschaffen, sondern wirklich zu sagen, ich habe für mich was gesehen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel wie mit dieser Geschossdecke, was eben einen wahnsinnigen Unterschied bieten kann schlussendlich. Wenn wir das machen, ist quasi der Kern, ist es nicht die Architektur, die Ästhetik, sondern es ist eigentlich die Funktion an sich, die es ermöglicht, wieder Ästhetik zu erschaffen oder eben Architektur zu erschaffen, die einen Mehrwert bringen wird für die Menschen, die es eben bauen können schlussendlich. Ne? Und die für die gleiche Summe X das 3- bis 4-fache bauen können, anstatt eben konventionell, was ja auch quasi, wo die Welt ja mittlerweile überall gleich orientiert ist. Wir bauen in Stahlbeton etc. Ich meine, bei uns fängt es jetzt wieder an, oder? Wir fangen wieder an, mit Lehm zu bauen. Wir fangen an, nachhaltig zu bauen. Und wenn du zum Beispiel das in Tansania diskutierst, mit den Leuten aus der Community, dann lachen die natürlich, weil sie sagen, ja, das machen wir ja schon seit eh und je. Und dann kommt eben das Ganze ins Rollen. Und das ist das Schöne daran ist eigentlich auch, das muss ich schon wieder springen, auch wenn du dort mit Architekturstudenten sprichst, da gibt es einfach welche, die jetzt schon die ersten Lehmziegeln entwerfen dort und Maschinen dafür entwerfen, die genau das, was wir eigentlich jetzt im großen Stil schon irgendwie machen, große Lehmblöcke zu bauen wieder, mit denen wir dann wieder modular aufbauen können, schaffen die das gerade auch quasi, zeitgleich eigentlich. Und das ist sehr interessant. Also auch dieser Austausch, dieses Bewusstsein zu haben von nachhaltiger Architektur an sich und auch sinngemäßer Architektur, das ist da wahrscheinlich zum Teil noch mehr vorhanden, weil sie viel mehr mit der Natur geerdet sind.
Die müssen halt.
Ja, sie müssen, beziehungsweise sie wollen auch.
Ja, aber genau. Ich sage ja immer, Kunst, also ich sage jetzt Herzog und Dömeron, die machen ja Kunst, die machen ja keine Architektur mehr. Die musst du dir leisten können.
Absolut, klar.
Und das ist ein Wohlstands...
Das ist eine Wohlstandsarchitektur.
Richtig, also, aber Wohlstand musst du dir leisten können. Und hier geht es um Zweckmäßigkeit, dass du das, was du verkaufen willst, du willst ja einen Mehrwert für viele Leute geben, damit wieder viele Leute auch sich diese Häuser leisten können.
Exakt.
Oder? Und das ist völlig ein anderes Paar Schuhe, denke ich, oder?
Aber auch das kann ästhetisch sein.
Absolut, absolut.
Und das ist genau der Punkt eben.
Richtig.
Genau.
Also ich denke, Ästhetik herrscht im Auge des Betrachters, kann man so sagen. Stimmt.
Kann man auf jeden Fall so sagen.
Also ja, für den einen ist Kunst mega und für den anderen, hey, ich zum Beispiel bin kein Künstler. Mhm. Ich finde abstrakte Kunst, habe ich letzten Mal in einer Galerie gesagt, das können meine Kinder im Kindergarten schon. War nicht so nett, die Blicke dann. Aber ja, ich sage immer, Kunst musst du dir leisten können. Zweckmäßig muss es sein. Jetzt, du hast angetönt, du gehst nach Tansania und ihr baut mit euren Studenten von der Uni Konstanz, oder, ja?
Genau.
Probiert ihr ein Haus zu bauen? Oder nein, ihr werdet es machen,
nicht
probieren.
Wir werden es machen, wir probieren es nicht, genau.
Genau. Was gibt das für ein Haus? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also, es gibt ein Community Center schlussendlich, wo die ganze Community, das ist am Mount Meru, das heißt, das Ort heißt Nkoranga. Und das darf man sich so vorstellen, dass es dort schon verschiedene Dinge gibt. Es gibt zum Beispiel ein Kinderheim, es gibt auch ein Krankenhaus etc., was auch immer wieder von Volunteers unterstützt wird. Und dieses Community Center soll einerseits es ermöglichen, die Volunteers dort zu beherbergen, also quasi, dass sie sich nicht irgendwo was suchen müssen, sondern dass sie eben dort schlafen können. Und gleichzeitig wird es dort eine große Räumlichkeit geben, wo jeder eigentlich Kompetenzen, also ich habe es falsch gesagt, Community-Kompetenzzentrum, wo jeder seine Kompetenzen, die er hat, wie zum Beispiel es gibt Bio-Kaffeebauer vor Ort, die auch mit der Organisation Changelies zusammenarbeiten, um eben das zu subventionieren, auch diese Dinge, was auch nach Europa jetzt exportiert wird, der Kaffee, wo du dann wieder lernen kannst, zum Beispiel, wie du Bio-Kaffee anpflanzt etc. Oder andere Dinge. Also, dass du wirklich ein Kompetenzzentrum hast, es ist die Möglichkeit, es gibt eben den Rahmen. Jemand oder ein Elektriker, der Elektriker-Ausbildung macht, der kann dann eben dort seine Seminare haben, um eben wieder den anderen das beizubringen etc. Oder auch Frauen-Empowerment und diese ganzen Themen, die werden dort bespielt. Und gleichzeitig gibt es noch eine Vision, die ist oben drüber, eben auch von Changelies. Und da geht es darum, eine Weltschule zu bauen. Und auch das soll eigentlich hierfür der Blueprint sein. Und da geht es darum zu sagen, dass du es schaffst, einen Schulabschluss zu bekommen, der überall in der Welt was zählt.
Ja.
Also das bedeutet, einen Schulabschluss, der zum Beispiel nach einem europäischen Schulrecht gilt, du den aber quasi in Tansania machen kannst, um danach die Möglichkeit zu haben, überall in der Welt damit zum Beispiel studieren zu gehen.
Ja. Genau.
Und das ist alles quasi, das findet alles in diesem Zentrum dann statt. Ja.
Also eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, oder? Ihr schaut, dass die Selbsthilfe dann wieder im Land drinnen ist. Also nicht, dass wir kommen und sagen, ich gebe euch Geld, wenn ihr das
nee, darum,
verbessern.
Genau,
ihr möchtet nicht, den Wissensstand
ja.
mit dem erhöhen, damit die Leute den Wissensstand erhöhen können, oder? Wie beim Kaffeebauer, Biobauer und so weiter, damit sie aus dem lernen können,
es geht,
oder?
Es geht schlussendlich darum, das, was da ist, einfach die Möglichkeit auf Augenhöhe, also auch das Geschäft eigentlich auf Augenhöhe, also das ist jetzt nicht mein Part, aber eben das ist ja der Part der NGO, ein Geschäft auf Augenhöhe zu erschaffen. Also zum Beispiel, du nimmst diesen biologischen Kaffee, der davor schon Bio-Kaffee war, aber durch das, dass er eben im großen Sack gelandet ist, sagen wir es mal so, hat er nachher niemals diesen Preis abrufen können und hat er auch niemals quasi die Möglichkeit, das jetzt mit Partnern nach Deutschland zu exportieren. Und dadurch ist der Preis natürlich komplett im Keller gewesen. Und durch das, dass es jetzt quasi organisiert ist und der Kaffee dann in Deutschland verkauft wird, der ist jetzt auch schon im Rewe etc., dadurch hat man die Möglichkeit, höhere Preise wieder abzurufen, um diese Sachen zu subventionieren, wie zum Beispiel den Bau des Communities-Zentrums. Ja.
Genau.
Oder dann nachher die Unterstützung des Waisenheims etc. Ja. Also das heißt, es entstehen Sachen dort, die dort miteinander verbunden werden, auch dieser Austausch. Also jetzt auch der Austausch von den Studierenden, zum Beispiel mit Architekturstudierenden vor Ort.
Da
wird auch ein Austausch stattfinden, der sich gegenseitig wieder befruchtet schlussendlich.
Ja.
Also es geht nicht, so wie du schon gesagt hast, irgendwie, wir machen jetzt hier so eine Entwicklungshilfe und dann machen wir da was, sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, die Möglichkeit besteht, wirklich auf Augenhöhe sich auszutauschen, auf Augenhöhe was zu kreieren. Also für mich ist es auch so, ich war jetzt das dritte Mal in einem Jahr, wo ich nach Tansania fliege. Und für mich, also am Mittwoch fliege ich hin, das ist wie
nach Hause
Heimkommen.
Kommen.
Das ist wirklich, also das zu verstehen auch, ne? Also in Tansania, also jede Frau, die Kinder hat, ist eine Mama. Also das heißt, ich gehe da hin und da ist meine Mama zum Beispiel. Ne? Und dann wirst du herzlich in Empfang genommen, alles Mögliche. Und das ist wirklich ein Austausch auf Augenhöhe und das ist das Schöne. Und deshalb machen wir das schlussendlich auch. Um das und eben auch zum Beispiel um die Kinder, eben die aus dem Waisenheim kommen. Das ist halt auch so eine Sache, zum Beispiel das Krankenhaus und viele Mütter, die gehen halt dann zu spät ins Krankenhaus, weil sie sich nicht leisten können oder sonst was und sterben dann bei der Geburt. Und deshalb gibt es vom Krankenhaus zum Beispiel dieses Waisenheim. Und was passiert mit den Kindern später? Ne? Ja. Das ist ja auch wieder eine Sache, sie können zwar zur Schule gehen, aber wer zahlt ihnen das Essen etc. und alles Mögliche? Und dort haben sie dann einfach einen Ort, einen Platz, wo sie diese Chance bekommen für sich, eben sich dort auch weiterzubilden. Und das ist so der Blueprint eigentlich von der ganzen Sache.
Eine Frage. Die Bevölkerung dort ist ja eigentlich sehr arm im Verhältnis zu Westeuropa. Ich sage in dem Sinn. Aber sie ist extrem reich in der Menschlichkeit, in der Herzlichkeit und der Fröhlichkeit, oder?
Absolut.
Und was denkst du, wo du jetzt schon dreimal dort warst, warum ist das so? Warum ist die Fröhlichkeit trotz so einer großen Armut, auch die Herzlichkeit, die Menschlichkeit, so groß bei diesen Leuten? Und hier, wo wir alles haben, dreht
sich's um.
Wir haben zwar Sicherheit, wir haben finanziell, wir müssen um vieles uns keine Sorgen machen, ich denke um extrem vieles, aber die Menschlichkeit ist verloren gegangen, die Fröhlichkeit und die Herzlichkeit. An was liegt das?
Also das ist sehr schwer zu beantworten im Ganzen oder man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber jetzt mal zum Beispiel auf Tansania und auf die Region bezogen, ist es so, du siehst eigentlich den Unterschied zwischen einem Bauerndorf am Mount Meru, wo es noch keine geteerten Straßen gibt und alles ist im natürlichen Ursprung. Auch Plastikflaschen sind zu teuer zu kaufen oder diese Dinge. Also das heißt auch, die Vermüllung ist eigentlich noch nicht da. Also von dem ganzen, ich nenne es jetzt mal wirklich so diesen ganzen Dreck, der eigentlich ja aus dem Westen kommt. Ne? Und sobald du aber in die Stadt gehst, dreht sich das auch. Also das heißt, du siehst es den Menschen eigentlich an, wie auf einmal von dieser Fröhlichkeit, dieser Menschlichkeit, wenn es dann darum geht, eben in so einer Stadt zu überleben, wo alles dreckig ist, etc., die Menschen auch mental arm werden wieder. Mhm. Und deshalb ist es schlussendlich, ich glaube, es ist die Natur an sich, ne? Also solange du es noch schaffst und dort noch nicht alles kaputt gemacht wurde durch Städte und noch mehr Siedlung etc.
Ja, auch durch den Westen, oder?
Und auch durch den Westen, solange sind die Menschen glücklich. Mhm. Klar gibt es auch dort Probleme, wie zum Beispiel mit dem Wasser etc. Ne? Das ist halt, sobald das Wasser nicht mehr da ist, und das ist halt so, weil das wieder reguliert wird zum Beispiel, und dann gibt es halt mal 5 Tage kein Wasser, dann fängt es halt an bei den Kühen. Ne? Dann haben die Kühe nichts mehr zum Trinken und dann irgendwann auch die Menschen nicht mehr. Und das ist so eine Kette an sich. Und genau. Deshalb ist es wichtig, auch dafür eben Problemlösungen zu erschaffen, ne? Oder auch mit dem Strom, also auch Photovoltaik zum Beispiel zu haben, etc. Aber ja, das mit der Glücklichkeit des Menschen.
Ich vergleiche das jetzt auch immer bei meinen Klienten. Am Schluss geht es ja immer darum, wenn ich hier sehe, es geht die Sinnfrage, die wir groß schreiben im Moment, und das Glück, oder?
Ja.
Und ich sehe das so, je mehr das wir haben, desto unglücklicher sind wir. Ja, je weniger das wir haben, desto glücklicher sind wir. Also Besitz macht besessen.
Genau.
Und ich glaube, diese Bevölkerung sieht den Reichtum ganz anders. Die schätzen wieder den Wert an kleinen Dingen. Und weil wir so viel haben, haben wir völlig den Wert, die Wertschätzung vom Kleinen verloren. Und suchen eigentlich im Prinzip die Bescheidenheit wieder, oder?
Ja.
Und ja, das ist krass, dieser Unterschied, jetzt wo du es so erzählt hast, oder? Das finde ich extrem.
Ja, auch nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die Wertschätzung gegenüber dem Menschen selber. Mhm. Also es gibt so eine Geschichte. Wir waren im Frühjahr, im März, mit 2 Studierenden auch in Tansania, um Materialscouting zu machen, also um alles jetzt vorzubereiten, was wir jetzt machen werden. Und Marc, das war ein Student, der dabei war, als er zurückkam, haben sie in der Hochschule quasi berichtet, wie es jetzt da war zu den anderen Studierenden, und eben konnten ja nicht alle mit, sondern eben nur mit 2, damit wir eben das effizient da durchführen können. Und dann hat er halt auch erzählt, wisst ihr, ich bin da gelandet und dann ist es so ein ganz kleiner Flughafen, dann gehe ich da raus und auf einmal steht da ein wildfremder Mensch, der heißt Max. Der hat vom João wahrscheinlich ein Bild bekommen, dass er weiß, wie ich aussehe. Und der läuft auf mich zu, nimmt mich herzlich in den Arm und sagt, Welcome to Tansania. Und diese Herzlichkeit, diese Menschlichkeit, quasi dieses Gegenüber auch zu haben, ne, auch sich diese Zeit dann auch zu nehmen. Also wenn du quasi dann in Tansania ankommst und du gehst dann in das Dorf und mit den Leuten, mit denen wir zusammensitzen, das geht ein paar Stunden. Man sitzt da, man trinkt einen Tee oder sonst,
man
oder
einen Zeit,
Kaffee,
oder?
Und man hat einfach Zeit und man nimmt sich auch die Zeit, auch das Begrüßen. Ne? Mhm. Wenn ein Älterer zum Beispiel zu dir kommt, er nimmt deine Hand und legt die andere Hand drauf und hält dich.
Mhm. Und die Begegnung.
Die Begegnung an sich und schaut dir in die Augen. Und das ist komplett im Moment eigentlich. Ne? Und das ist das, wo ich manchmal das Gefühl habe, das haben wir komplett verlernt oder vergessen. Also auch dieses, wenn ich von Tansania komme zurück, bin ich immer wieder irgendwie ein anderer Mensch auch, weil dieses
geerdet sein,
dieses
wieder,
geerdete Sein dort ist halt noch viel mehr vorhanden oder ist präsent im Gegensatz zu dem, was wir hier in unserer schnelllebigen Welt tun. Ne?
Ich glaube auch, der Lebensstil ist dort noch von, ich sage jetzt, die leben von der Hand in den Mund. Und zwar, das meine ich nicht negativ.
Nee.
Aber die machen sich nicht Gedanken, was übermorgen ist. Die schauen vielleicht bis morgen, was habe ich zu essen.
Es ist tagesweise. Also das, was wir auf einen Monat sehen, ich finde, man kann es immer gut am Monatsgehalt festmachen. Oder wir denken immer so von Monat zu Monat so ein bisschen. Und sie denken halt von Tag zu Tag.
Genau.
Aber das bedeutet auch, dass ein Tag so lang sein kann wie ein ganzer Monat für uns. Von der Intensität, vom Leben her an sich.
Weil sie im Moment in diesem Tag leben.
Ja.
Und das merkst du ja selber, je bewusster, dass du im Leben bist. Wenn du eine Auszeit nimmst, dann ist der Tag ewig lang.
Dann merkt man, dass die
Und
Zeit
wenn du
nicht
busy bist, dann fragst du dich
ist,
am Abend, Scheiße, was habe ich überhaupt alles gemacht heute? Du weißt es ja nicht mehr.
Ja.
Und so dieser Kontrast von unserer Welt zu der anderen Welt ist extrem. Und ich glaube, wir können wieder extrem viel von ihnen lernen. Und das meine ich respektvoll.
Genau.
Und Sie können vielleicht den Wohlstand ein bisschen von uns lernen. Es ist ja eine Win-Win-Situation, wäre für beide, oder?
Ja, also es ist schlussendlich, wie gesagt, eine Sache auf Augenhöhe.
Richtig.
Und es ist, ich frage mich manchmal, müssen wir auch immer so drüber überlegen, für wen ist das jetzt gut, für wen ja. ist es schlecht oder machen wir überhaupt was Gutes? Also für mich zum Beispiel steht fest, ich mache das nicht aus einer Absicht heraus, weil ich jetzt denke, ich mache etwas Gutes, sondern ich mache das, weil ich weiß, dass es zum Beispiel den Bambus gibt und ich weiß, dass es funktioniert und ich weiß, dass man damit einfach was voranbringen kann und ich weiß, dass mir die Arbeit mit den Menschen dort vor Ort auch Spaß macht einfach. Und ich mache es deshalb einfach.
Genau, ich glaube, die schönste Arbeit ist die Arbeit, die man grundlos tut.
Ja, genau.
Oder? Du machst es aus Herzenssache.
Ich mache das, weil das ist.
Weil es für dich im Moment
ist klar einfach.
Richtig, ja. Richtig, dieser Weg. Aber du siehst ja keinen Grund daraus. Und jetzt, ich erkläre dir noch was.
Ja.
Als Kinder waren wir immer so.
Genau.
Als Kinder hast du eine Sandburg gebaut. Und ich erzähle immer das Gleiche um des Bauens willen. Und wenn dich ein Erwachsener gefragt hat, warum tust du das, hast du einfach gesagt, darum.
Exakt.
Und das grundlose Tun, wenn du das hast, dann. Das ist ja die reinste Erfüllung. Und in dem rennen wir Westeuropäer den ganzen Tag hinterher.
Exakt.
Und du hast mir vorhin, als wir ein kleines Vorgespräch hatten, schon erklärt, das Webdesign ist ja für dich nur Mittel zum Zweck.
Genau.
Erklär uns das mal.
Naja. Sobald man keinen Beruf mehr hat oder dann schauen muss, wie man in unserer Welt zurechtkommt, muss man sich auch überlegen, wie die Dinge funktionieren können. Mhm. Und für mich war klar, wenn ich normal als Architekt weiterarbeite, kann ich dieses System nicht austricksen, kann ich es für mich nicht hacken schlussendlich. Mhm. Und wir leben in einem System. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Und solange wir denken, wir sind das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, und es nicht schaffen zu sagen, vielleicht auch, wenn ich das erreichen möchte, also wenn ich jeden Tag wieder Sandburgen bauen möchte, die von der Flut wieder zerstört werden und am nächsten Tag baue ich die nächste Burg, weil ich es eben des Tuns willen mache. Oder ich als kleines Kind, weiß nicht, wenn es geschneit hat, wenn ich raus habe, weil ein Iglu gebaut, ne? Da habe ich ja jetzt nicht nach einem monetären Gegenwert quasi gefragt schlussendlich, sondern ich habe es aus dem Tunswillen herausgetan. Und dann war für mich klar, wenn ich das machen möchte, dann muss ich einen Weg finden, den ich erstens mal ortsunabhängig bestreiten kann, also vom Business her gesehen, ja. und gleichzeitig etwas zu erschaffen, was mich finanziell auch trägt. Mhm. Aber ich habe mir auch noch was anderes dabei gedacht, weil du kennst es ja sicherlich auch, man hat immer sehr viele Ideen im Leben und am Anfang ist man immer naiv mit der Erfahrung, dann kommen die Dinge.
Ja, genau.
Ich habe mich nur gefragt tatsächlich, was haben die anderen davon, dass es mich gibt? Mhm. Und von der Perspektive aus, wie kann ich zum Beispiel...
Schaut mal in sein Gesicht, bitte schaut mal rein, wie er strahlt, wie er fröhlich ist. Du verkörperst das völlig, was du sagst. Weiter,
Dankeschön.
Entschuldigung.
Damit ich das machen kann, also dass ich auch dieses, ich nenne das immer Growing Bamboo Belt, das ist so dieses Big Picture, was ich habe. Also zu sagen, um diesen Bambusgürtel, um den Speckgürtel vom Äquator rum, die Möglichkeit zu haben, Bambushäuser zu bauen, wo eh schon viel Bambushäuser sind, aber eben da, wo noch keine sind, noch mehr zu bauen und das voranzutreiben. Wie kann ich das finanzieren schlussendlich? Ne? Und ich habe einfach gedacht, wenn ich anfange, Webseiten zu bauen, für Unternehmer, für Zimmerer etc., dann sind die ja quasi, wenn ich erst denen helfe, zum Beispiel ich schaffe es, dass die mehr Mitarbeiter haben, dann helfen die mir auch nachher. Oder wenn die mehr Aufträge haben, dann haben die mehr Power. Und genau das ist passiert. Also
du
zum Beispiel
Fuchs,
die erste Zimmerei, das war vor einem Jahr, das ist die Zimmerei Moor GmbH, die ist aus Hilzing, das ist hier gerade einmal über den Hügel.
Ja.
Ja, natürlich. Die haben, ich nehme jetzt T-Shirts von denen mit, die haben eine große Spende gemacht, damit das Projekt funktioniert. Und schlussendlich habe ich erst denen weitergeholfen, jetzt helfen sie mir weiter mit meinen Projekten. Und das ist genau der Hintergrund, darum heißt das ganze Ding auch Webarchitekten, also web-architekten.de, weil ich einfach sage, wenn ich es schaffe, und ich meine, diesen Skill musste ich neu aufbauen, ne? Online-Marketing, das hat mit Architektur überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe einfach zu mir gesagt, okay, ich gehe nochmal über los. Das eine habe ich, das meinte ich auch mit, für mich ist dieses Thema durchgespielt. Ich muss nicht der beste Architekt werden und ich muss nicht noch mehr damit erreichen, sondern das, was ich schon habe und was ich weiß, reicht, um eigentlich meine Vision, die ich habe, weiterzuführen. Mhm. Und es werden sich Architekten und Architektinnen anschließen, die wahrscheinlich noch viel bessere sind.
Ja.
Aber
du hast den Funken gezündet, oder?
Die haben ja mit der anderen Welt nichts zu tun.
Richtig.
Und für mich ist klar, ich muss zum Unternehmer werden, um das machen zu können. Und ich muss die Architektenrolle beiseite legen,
ja.
Weil anders funktioniert es ja nicht. Und das ist, auf dem Weg befinde ich mich momentan. Und drum wirklich auch, also hardcore, ein Jahr lang, von morgens bis abends, komplett was Neues gelernt. Und das ist Marketing. Das ist wirklich, wie baut man conversion-optimierte Webseiten? Wie funktioniert das Ganze mit diesen Paid-Ads und diese ganzen Dinge, ne?
Mhm. Aber du hast ein Ziel gehabt, oder?
Genau, ich habe ein Ziel gehabt. Und das steht jetzt.
Mhm.
Und das nächste ist eben, das zu vergrößern, schlussendlich, um das dann wieder zuzuspielen. Und das zweite war, wo ich gesagt habe, das habe ich eben bei mir selber gemerkt, wenn du vom Studium kommst, weil ich auf, in Dortmund gibt es eine Messe, ist die Europäische Bambusmesse, bin ich mit meinem Projekt damals dorthin, habe meine Banner aufgehängt und habe mich hingestellt. Und ich habe gedacht, die Leute werden schon von alleine zu mir kommen. Und ich werde danach Sponsoren haben, so naiv wie ich war, ne? Und wir können damit anfangen zu bauen. Es ist natürlich nichts passiert. Weil erstens mal die Leute, die in dem Raum waren, das waren ja auch nur Architekten und Bambusinteressierte.
Ja.
Und zweitens, ich stand da wie der Ochs am Ölberg schlussendlich, denn ich wusste, wie er sich präsentiert nach außen.
Ja.
Und dann wurde mir auch klar, das eine ist halt die Idee an sich.
Ja.
Und das andere in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, ist auch, wie das mit dem Marketing funktioniert, wie man nach außen auftritt, wie man es lernt, vor Publikum zu sprechen zum Beispiel, etc. Diese ganzen Dinge. Und das waren eigentlich diese ganzen Sachen, wo ich gesagt habe, dafür nehme ich mir ein Jahr Zeit und bilde mich weiter einfach und gehe diesen Weg, damit ich dann eben das machen kann.
Cool.
Und da stehe ich gerade.
Mega. Nein, ich finde das sehr beeindruckend und eben das Lächeln, das du immer hast, auch darum, du wirst immer Follower finden auf einer Bühne, weil da gehört das Lächeln, die Energie dazu und die hast du. Und jetzt hast du etwas noch mitgebracht für uns. Zeig uns mal so ein Bambus.
Ja, genau. Dass man das auch mal versteht, ne?
Mhm.
Also das ist ungefähr so der Bambus, den wir haben in Tansania. Und es ist halt, also ich finde es immer erstaunlich eigentlich. Es ist ein Gras schlussendlich, ne? Also das hat eigentlich die gleiche Eigenschaft wie so ein kleines Schilfrohr schlussendlich. Oder viele kennen es ja auch aus dem Garten, den dünneren Bambus. Aber dass es wirklich ein Gras schafft, innerhalb von 5 Jahren 20 bis 30 Meter hoch zu wachsen und ein Durchmesser, der hat jetzt so ungefähr 8 Zentimeter, 8 bis 10 Zentimeter Durchmesser.
In 5 Jahren?
Zu schaffen, ja genau. Ja. Also das schlussendlich, also wenn man so Bambussprossen hat, alles ist schon angelegt im Kleinen. Also es gibt immer quasi, das ist das Nodium und das ist das Internodium, also Knoten und zwischen den Knoten.
Mhm.
Und das alles ist alles im Kleinen angelegt. Und dann schießt das quasi
komplett. Er schiebt immer von Knoten zu Knoten.
Wie so Teleskopartig,
genau.
Und dann schlussendlich hast du das.
Ist ja beim Weizen, beim Gerste ist genau das Gleiche.
Das Gleiche, von den Gräsern her, oder?
Genau,
ja.
Genau, nur der geht halt
der
durch
geht hoch.
Die Decke.
Mit dem kann man bauen, genau.
Genau.
Das ist sehr hart,
genau.
Vor allen Dingen,
genau.
Das Holz.
Und jetzt am Mittwoch gehst du nach Tansania.
Genau.
Mit wie vielen Schülern geht, oder Studierenden?
Studierenden kommen 10 mit.
Mhm.
Also es waren 20 im ganzen Semester und von denen kommen jetzt 10 mit für die erste Bauphase. Also wir fangen jetzt wirklich an mit den Erdarbeiten. Also das heißt, Bambus.
Also die haben die Überhosen dabei und den Zollstock, oder wie?
Die haben das alles dabei.
Also nicht
genau.
Nur den Rechenschieber
Genau.
Die packen wirklich an.
Also bei diesen Projekten geht es auch darum, das ist vielleicht auch noch zu erwähnen, es ist ein Design-Build-Redesign-Projekt. Also wir haben auch quasi im letzten Semester, haben wir schon auch in der Zimmerei am Bodensee, Zimmerei Schmäh, haben wir Workshops gemacht. Wir haben einer der größten Bambusarchitekten, der auf dieser Welt existiert, eingeladen aus Kolumbien, der auch ursprünglich aus Deutschland kommt, der diese ganzen großen Bambussachen in Bali und in Kolumbien gebaut hat. Also wenn man so Bambusarchitektur eingibt, da kommt der Name immer, Jörg Stamm.
Mhm. Stamm, das sind Schweizer, oder? Ursprünglich.
Der Witz
Stamm ist, er hat
es gibt Stamm hier aus der Region, aber er ist nicht verwandt mit denen.
Aber wenn man den Stammbaum groß genug zeichnen würde, dann ist es
auf jeden Fall so. Und was aber auch noch so ist, er war sehr inspiriert von der Schweizer Brückenbauweise, die auch aus der Region kommt übrigens.
Ja.
Also zum Beispiel wie in Diesenhofen, ne? Diese Holzbrücke.
Genau.
Und so hat er eigentlich angefangen, mit Bambus zu bauen, weil er einfach die Konstruktion, er ist Zimmerer,
ja.
Und er hat die Konstruktion von dieser Brückenbauweise auf den Bambus übertragen. Also wenn man mal googelt, Jörg Stamm Bambusbrücke, dann wird man genau diese Brücken finden. Okay. Oder auch insgesamt, Jörg Stamm kommt ganz viel Bambusarchitektur. Ja. Und mit ihm zum Beispiel haben wir dann Workshops gemacht. Wir haben so einen ganzen Rahmen, also eine Gebäude, eine Achse quasi von dem Gebäude, was wir bauen werden, von dem Saal, haben wir dort in 1:1 schon gebaut. Das heißt, um den Studierenden auch schon mal das mit dem Bambus nahezulegen. Ne? Das muss man ja auch wissen, wie man schlussendlich mit dem baut. Und dass sie auch verstehen anhand vom Bauprozess, wie man eigentlich damit planen muss. Okay. Und das Gleiche geht jetzt auch darum. Also es geht wirklich darum, von Anfang an, also erstmal die Erdbauarbeiten zu machen, dann Fundamente und dann anfangen, das Sockelgeschoss zu mauern. Das ist nämlich am Hang. Mhm. Und der Bambus ist wie mit Holz, der kann auch nicht in der Erde stecken, sondern der muss quasi, der braucht gute Schuhe und einen guten Hut immer, dass er schön trocken bleibt. Und damit fangen wir jetzt an, genau. Und das heißt Hands-on und wir bauen das zusammen mit den Einheimischen dann vor Ort.
Cool.
Genau. Cool. Und da lernen die halt das alles auch, ne? Also auch dieser Mehrwert ist einfach da von dieser reinen Theorie im Masterstudium. Die einen haben jetzt schon ihre Masterthesis abgeschlossen und kommen jetzt wieder dazu und die anderen machen es quasi im nächsten Semester. Für die ist es halt das erste reale Projekt auch im Leben, wo sie ganz genau wissen müssen, das habe ich jetzt geplant und das setzen wir jetzt in die Realität um. Sie müssen es selber einmessen, sie müssen selber den Spatenstich quasi machen.
Ja, und sie sehen, was nicht funktioniert.
Und sie sehen, was nicht funktioniert, genau. Auch, also dieses Learning ist enorm einfach. Ja, ne?
Ja, so habe ich ja meine Betriebe aufgebaut, Learning by Doing. Ich habe ja nichts gelernt, was ich heute mache, sondern genau in diesem Sinne. Und das finde ich mega. Würdest du mir einen Gefallen machen?
Klar.
Würdest du mal ein Augenmerk auf die Glücklichkeit der Leute schauen? Weil ich möchte dich gerne danach nochmal einladen irgendwann. Mhm. Und dann erzählst du uns, wie weit ihr mit dem Projekt seid.
Was machen wir?
Aber was vielleicht genau der Schlüssel ist, wo wir wieder Mehrwert geben können meinen Leuten mit der Glücklichkeit.
Gerne.
Einfach immer mit einem kleinen Auge mal wieder draufschauen, wie sich die Bevölkerung verhält, wie sich die Leute verhalten, trotz westlicher Sicht nichts, wo ich glaube, die haben viel mehr als wir. Würdest du das für mich tun? Und weil wir sind jetzt, glaube ich, zeitlich schon bald über dem normalen Podcast-Zeit, aber es macht wirklich mega Spaß, dir zuzuhören, auch zu erfahren, was deine Visionen sind. Und darum würde ich dich gerne einladen wieder, wenn du wieder von Tansania hier bist. Wie weit ihr gekommen seid. Übrigens, die Baueingabe ist noch nicht ganz erteilt, oder?
Also, noch nicht erteilt.
Genau.
Das muss dann immer wieder quasi just in the moment kommen.
Genau. Aber ich glaube, das funktioniert dort unten so, denke ich.
Ja, erstens das, beziehungsweise zweitens, es ist ein ambitioniertes Projekt an sich. Also es ist von einem Jahr entstanden und jetzt wollen wir anfangen zu bauen und auch mit dem Bambus zum Beispiel. Es ist ja was noch nie so da gewesen ist. Also auch die Bambusfabrik muss gebaut werden, auch wie der Bambus quasi geerntet wird, wie er behandelt wird, damit er nachher auch eben nicht von irgendwelchen Parasiten zerfressen wird. Ne? Bambus ist nichts anderes als ein Insektenhotel, im Kleinen ins Große. Das Ganze muss auch geschehen, das nächste halbe Jahr zum Beispiel. Und das sind alles Dinge,
Die
erfahren werden müssen. Drum sage ich immer, wenn mich jemand fragt, und wann ist das Ganze dann fertig? Ich sage immer, ja, wenn es halt dann fertig
Nie
ist.
Nie fertig, oder?
Doch, es wird irgendwann fertig sein. Aber es ist ja die Frage, wie lange, also diese Zeit ist egal schlussendlich. Ja. Weil wir gehen jetzt hin, es gibt genug Dinge zu tun. Wir fangen an und dann kommt wieder eine Regenzeit und dann wird es die nächsten Semesterferien geben und diese Connection zur Hochschule, die bleibt.
Okay.
Also es ist schon geplant, dann im Februar wieder hinzugehen mit einer Studentengruppe und daran weiterzubauen. Okay. Und vielleicht ist es in einem Jahr fertig, vielleicht ist es schon im Frühjahr nächsten Jahr fertig. Das ist so, das werden wir einfach sehen. Ne? Das ist egal.
Sag nochmal, welche NGOs das da dahinter steht, damit die Leute auch mal googeln können oder wenn jemand etwas spenden will.
Genau, das ist die Change Lease. Und schlussendlich ist es ganz einfach, um das ganze Projekt mal zu sehen. Es gibt die Domain bambubelt.com, vielleicht können wir es dann auch verlinken. Und von dort kommt man eigentlich zu allem. Von dort kommt man auf die Webseite von der Hochschule, zu Changeless, also zur NGO an sich und auch zur Webseite von der Weltschule, die nachher eben auch in diesem Gebäude drin sein wird. Genau.
Und die Leute, die dich buchen wollen mit web-architekten, stimmt das?
Genau, web-architekten.de.
Genau, dann schaut bitte
auch das.
Genau,
gerne.
Genau, dass er viel Arbeit hat und dann wird es wieder umswitchen in ganz viel Bambus. Und genau. Herzlichen Dank, Roman, dass du hier warst im Podcast Erfolgsrhythmus. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir ein Like da oder folgt mir oder bewertet mich oder schreibt mir. Ist egal was, ich bin immer wieder froh auf kritische, aber auch gute Kritik, sage ich mal so. Und vielen Dank, dass du heute am Sonntag hier warst.
Ich danke
und
dir,
gerne wieder mal im Podcast Erfolgsrhythmus.
Finde deinen ganz eigenen Erfolgsrhythmus und starte in dein persönliches Abenteuer. Jetzt gemeinsam mit Martin.
Wer bin ich? 100% Unternehmer, Abenteurer und Guide.
martin-müller.online